Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend hier bei den Two Cray Nights. Und hallo Thomas.
Hallo Kai.
Wie geht's dir?
Ich glaube, man hört es. Ich bin noch etwas angeschlagen in der Stimme. Werde mich ein bisschen räuspern heute. Aber an sich, ja, wie eben kurz schon erwähnt, nicht mehr positiv getestet seit heute. Also auf dem Weg der Besserung.
Jo. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe ja für letzte Woche Freitag eine kurze Folge hochgeladen, wo ich die Situation erklärt habe, wo Thomas ja an Corona erkrankt war. Und wir freuen uns, dass wir euch schon jetzt eine neue Folge präsentieren können.
Ich habe aufgeschrieben, Sammelband 1, Buch 1, Teil 2, Kapitel 4 und Kapitel 5 wollen wir uns heute anhören, anschauen, durchsprechen.
So sieht das aus. Und wir starten mit Kapitel 4. Mhm. Und wie ich die letzte kurze Folge schon erwähnt habe, sind wir in Kapitel 4 nochmal mit dem Tarwitz unterwegs und somit auf Morgoth.
Dem Planeten, der ja irgendwie nicht ohne Grund diesen Namen hat. Und soweit ich mich erinnere, war die letzte Szene die Szene mit den riesigen Bäumen, die so ein paar spitze Pfeiler vor sich hatten, auf denen diverse Astartes aufgespießt sind und gerade verfüttert werden an fliegende Melkarachniden.
Und dem Tarwitz, dem geht dessen Licht auf, und zwar das Licht der Ausweglosigkeit. Er weiß es nicht mehr weiter und es geht davon aus, dass auf diesem Planeten ihr letztes Gefecht stattfinden wird. Daraufhin sammelt er jeglichen Sprengstoff, den er finden kann, und jagt die Bäume in die Luft.
Lucius findet die Idee irgendwie doof und sagt, wir haben aber doch einen Krieg zu gewinnen, was Tarwitz mehr oder weniger belächelt aus dem Grund, den du eben genannt hast, weil seiner Meinung nach haben sie eigentlich schon verloren und sind so gut wie tot.
Und diese Bäume fallen in einer großen Explosion zusammen wie Gebäude. Daraufhin verschwindet unter anderem auch der Schildsturm.
Also es hat zwei Effekte. Es gibt eine riesige Rauchsäule aus diesem Zusammenfallen. Und wie du schon sagst, dieser Schildsturm wird schwächer bzw. verschwindet. Aber was hat denn die Rauchsäule als Folge? Denn das hat auch eine Folge.
Genau, die Rauchsäule ist quasi so eine Art Signal. Und dieses Signal sehen andere Astartes, unter anderem auch der Trupp von Eidolon, also dem Kommandanten der Emperor's Children. Und die werden jetzt von dieser Rauchsäule angezogen. Das heißt, die treffen jetzt auf den Tarwitz und den Lucius.
Ja, also
aber dem Eidolon missfällt das ja alles. Ne?
Ich habe aber aufgeschrieben, es sind sogar zwei Trupps. Nämlich der Trupp von Eidolon und der von Antaeus. Also anscheinend gab es drei Emperor's Children Trupps, die unterwegs sind auf dem Planeten und die jetzt zusammenfinden.
Naja, guck mal, den von dem Antaeus habe ich ja gar nicht stehen. Aber der Eidolon, der verurteilt das Ganze jetzt ja. Es wäre eine Verschwendung von Sprengstoff. Mhm. Und daraufhin befiehlt er dem Tarwitz, ein Relikt der Blood Angels suchen zu gehen, als Beweis für den Fund.
Genau. Und Lucius kommentiert das Ganze nur mit, habe ich doch auch gesagt. Also das Thema mit reine Verschwendung, was Tarwitz irgendwie etwas doof findet.
Und das soll jetzt die Strafe von Eidolon sein, weil Tarwitz Trupp seit der Landung mehr erreicht hat als sein eigener. Also der Eidolon ist so ein bisschen verschnupft, so ein bisschen angefressen, ob seines eigenen Versagens. Deshalb schickt er den Tarwitz da jetzt los.
Ja, da merkt man wieder die etwas übertriebene Ehre, die die Emperor's Children an den Tag legen. Wobei Tarwitz dann nicht unbedingt der typischste von ihnen ist, finde ich. Eidolon dafür umso mehr, ne?
Genau. Ja, scheint so ein richtiger Emperor's Children zu sein. Ja. Dann Finden sie aber tatsächlich auch Rüstungsteile der Blood Angels und sie finden auch noch Kleidung von imperialen Gardisten. Dann finden sie noch was. Ist das aufgeschrieben?
Nee. Ich habe nicht aufgeschrieben, was sie finden. Ich habe aufgeschrieben, dass sie, während sie da rumwühlen, nicht alleine sind und immer mehr und mehr Gesellschaft bekommen.
Ja, sie graben ja noch so eine stark verbrannte Flügelkreatur aus. Und die entpuppt sich doch also nicht so als ganz so verbrannt und doch noch ein bisschen lebendig. Und die greift dann halt auch noch an.
Genau.
Und der Tavitz richtet die dann mit seinem Schwert hin. Währenddessen wird der Haupttrupp um Eidolon von den Megarachniden angegriffen. Es ist ein gemischter Trupp, Megarachnide, mit einer weiteren Unterart. Ich habe sie die Baggerrachniden genannt.
Okay. Also was jetzt im Buch beschrieben wird, sind tatsächlich verschiedene Arten von Megarachniden. Und man merkt, die sind auch nicht alle zum Kämpfen irgendwie gedacht oder ausgeprägt oder wie man das immer nennen will. Sondern man merkt relativ schnell, die machen sich ziemlich unbeirrt daran, das, was gerade in die Luft gesprengt wurde, quasi zu recyceln und wieder aufzubauen.
Sie erinnert mich so langsam so ein bisschen an die Bugs aus
Starship Troopers.
Danke.
Genau.
Gab es ja auch so mehrere verschiedene Sorten. Mhm. Auch mit diesen ganzen, mit den Schneidefortsätzen, so mit den Spitzen und so, wie ich es mir vorstelle. Passt das auch zu diesen fliegenden Bugs, die es da auch gab? Ne?
Ja, stimmt.
Irgendwie, daran muss ich echt die ganze Zeit dran denken. Ich bin nicht drauf gekommen, dass ich das Bild im Kopf hatte. Naja, ich mag den Film.
Ja, den ersten schon.
Also es gibt den
ja
ersten, wohl.
Ja,
den
ersten. Genau.
Die ja, es Nachfolge. Gibt noch Fortsetzungen. Es gibt noch einen ganz schlechten. Also ich glaube, der zweite war so eine schlechte Horrorfortsetzung. Und dann gab es irgendwie mal noch so eine animierte Serie, die das Ganze irgendwie fortsetzen sollte. Aber. Ja. Ich glaube, so richtig gezündet hat das nie.
Teil 1 war okay, danach habe ich es mir nicht mehr angetan.
Genau. Pack die Hand an die Wand. Okay.
Gut.
Zurück zu Warhammer 30k. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass auch der Autor des Buchs sich da orientiert hat.
Ja, das könnte man sagen. Ja.
Wie du schon gesagt hast, die Baggerrachniden beginnen jetzt den Schutthaufen der Bäume wegzuräumen. Die graben den weg. Und dann gibt es noch eine Art von Megarachniden, die jetzt was tun?
Ja, die fressen quasi die Trümmer und verdauen die und machen daraus so eine Art Zement. Und mit diesem Zement versuchen sie dann, die kaputten Teile wieder aufzubauen. Das stelle ich mir wiederum vor wie so ein 3D-Drucker, der sein Filament zusammenklebt.
Ja, richtig. Und dann bauen sie halt diese Bäume nochmal auf. Das will der Tavitz aber verhindern und greift diesen Bautrupp in Anführungszeichen jetzt auch an.
Er und seine 5 Leute, weil insgesamt steht da, sind es noch 6 ganze Astartes aus seinem Trupp, gegen gefühlt wieder die Mega-Übermacht, die aber nicht nur aus Kämpfern, sondern überwiegend aus Arbeitern besteht.
Währenddessen erscheinen dann plötzlich Landungsschiffe am Himmel. Das sind die Luna Wolves. Tarik Torkadon kommt dann dem Tavitz und seinen Leuten zu Hilfe.
Das wird natürlich ganz bombastisch beschrieben, dass Landungskapseln wie Meteore auf dem Planeten einschlagen, was ja ganz zufällig dort passiert ist, wo der Schildsturm jetzt weg ist. Und so kurz bevor sie dann von dieser Masse oder Welle von Megarachniden einfach plattgewalzt werden, reicht Tavitz jemand die Hand und dieser jemand stellt sich als Tarik vor.
Und dann endet Kapitel 4 auch schon.
Tatsächlich, ja.
Dann kommen wir zu Kapitel 5 und Kapitel 5 erklärt jetzt so ein bisschen, wie es zu den Landungskapseln kam. Also wie es dazu kam, dass die Landungskapsel genau an der Stelle gelandet sind. Wir sind auf der Misericordia und das ist der Schlachtkreuzer der Emperor's Children, also der 140. Expedition. Dort warten auf dem Verladedeck die Emperor's Children auf die Ankunft der Luna Wolves und die sind ein bisschen nervös.
Der Anführer des Trupps, den er wartet, ist der August. Also einer der wenigen hochrangigen Offiziere der Empress Children, die noch nicht auf dem Planeten Mord gelandet sind, weil er auch das Schiff befiehlt. und so nach und nach seine Leute runtergeschickt hat. Die warten jetzt, wie du sagst, auf die Empress Children, weil die Empress Children anscheinend einen ganz besonderen Ruf genießen. Und die gehen jetzt davon aus, dass da ein paar Legionäre aussteigen und einen Captain vorstellen, der dann an Bord des Schiffs kommt, um mit August zu reden. Aber statt Legionäre tauchen da 10 Captains auf, unter anderem Abaddon.
Wollte gerade sagen, also kommt ja ein Captain, aber gleich 10 davon.
Genau.
Also der Abaddon, den du schon erwähnt hast, ist dabei, der Loken ist dabei. Ja, dann habe ich mir es nicht aufgeschrieben, wenn sie namentlich genannt wurden, aber es sind noch 8 andere. Mhm. Und dann kommt noch der Oberkapitän, also der Horus, der betritt dann auch noch das Verladedeck.
Und eigentlich will der August sich dann verbeugen, beziehungsweise auf die Knie gehen, um irgendwie so ein bisschen Ehrerbietung darzustellen. Nur dummerweise ist er so aufgeregt, dass er vergessen hat, wie man sich hinkniet.
Horus zeigt auch wieder seine joviale Seite, also den Showmaster. Mhm. Und er versucht den Flottenmeister, also diesen Matanuel August, aus seiner Universität zu helfen. Und der Horus geht vor ihm auf die Knie und das wäre eigentlich die Aufgabe von dem August gewesen.
Genau, und in dem Moment fängt Horus dann auch wieder an zu lächeln, was er, das ist auch bewusst so betont, vorher gar nicht gemacht hat, weil das so den Kontrast der Situation darstellt. Also zuerst mega angespannt und zwar noch angespannter als die Empress Chilton eigentlich befürchtet hatten. Und dann, wie du sagst, tritt der Showmaster wieder auf und gewinnt sofort alle Sympathie, indem er einen Witz macht und den August quasi aus seinem Elend erlöst dadurch.
Also er bringt ihn nicht um.
Ja, das, nee. Das. Ja. Aber er löst die etwas unangenehme Situation halt spielerisch auf.
Du musst bei 40k mit solchen Formulierungen vorsichtig sein. Also 30k auch.
Genau. Lassen wir nicht im Vorteil.
Genau, der Horus begeistert die Anwesenden und er spielt den Gönner, spricht dann auch nochmal kurz mit dem Abaddon, der das Murnival dann darüber informiert, dass gleich ein Kriegsrat tagen wird.
Ja, in 30 Minuten auf dem Strategium der Misericordia. Ja, und was dann dort folgt, ist ein sehr geschickter Schlagabtausch, habe ich mir aufgeschrieben, zwischen dem kläglichen Rest der Empress Children und insbesondere halt dem Murnival, wo alle so ein bisschen die böse Rolle spielen. Also alle außer Horus, habe ich das Gefühl.
Es ist so, dass auf dem Strategium der Misericordia der August dem Kriegsherrn über die aktuelle Lage informiert. Alle verfügbaren Einheiten befinden sich aktuell auf dem Planeten und alle bis auf Horus verurteilen das Vorgehen. Nur Horus denkt, dass alle Beteiligten richtig gehandelt hätten. Allerdings war das alles nur Schauspiel vom Horus. Also es war, hatte auch vorher mit dem Murnival, ich weiß nicht, ob er es ihnen direkt gesagt hat, aber die wissen schon ziemlich genau, was ihre Aufgabe ist. Also das Murnival hat die Aufgabe, die Zurechtweisung zu erteilen und so, dass Horus selbst als Gönner auftreten kann. Also es ist alles höchst manipulativ, was der da so treibt.
Er bohrt ja auch ständig nach und gibt den anderen so ein bisschen quasi Futter zum Zerreißen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es komplett durchgesprochen ist, aber sie wissen, wie du sagst, was ihre Rolle ist und das funktioniert hervorragend.
Aber jetzt wird erstmal der Krieg geplant. Bestraft wird dann später. Also genau. Wenn er jetzt auch als Gönner auftritt, könnte ich mir schon vorstellen, dass er das alles schon und auch nicht so doll findet, aber er braucht jetzt erstmal die Unterstützung, um den Krieg auf dem Planeten führen zu können.
Ja.
Zeitlich sind wir aktuell an der Stelle, kurz bevor Tavitz die Bäume sprengt. Mhm. Denn die Lunawolves entdecken jetzt die Lücke im Schildsturm. Und der Torgadon will auch direkt landen.
Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, eigentlich will Torgadon sogar vorher landen oder vorher auch schon landen, um zu schauen, ob noch Leben auf dem Planeten ist. Was Horus erstmal für eine doofe Idee hält und sagt, nee, wir bombardieren das Ganze einfach, machen alles platt.
Auf der Geist der Rachsucht zurück beginnt dann die Startvorbereitung. Also wir verlassen jetzt die Szenerie auf der Misericordia, der Emperor's Children, und sind dann jetzt auf dem Flaggschiff der Lunawolves. Und die fangen jetzt an, den Krieg zu planen. Ja. Nach den Schwüren des Augenblicks starten sie dann auch die Landekapseln auf dem Planeten.
Genau. Es sind vier Captains, die von Loken den Schwur des Augenblicks abgenommen bekommen. Der findet es zwar doof, dass er nicht selbst dabei sein kann, genau wie Klein Horus, aber er kann zumindest mal den Schwur abnehmen und die Leute runterschicken.
Ist dir das auch so vorgekommen, dass dir die Zeit zwischen dem Verschwinden des Schildsturms und der Rückkehr auf die Geist der Rachsucht und dann das Starten der Landekapseln irgendwie länger vorkam, als es unten auf dem Planeten war?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wobei man das nicht so gut abschätzen kann, weil auf dem Planeten unten passiert ja doch relativ viel, was auch sehr ausführlich beschrieben wird, aber es passiert halt sehr schnell. Also, ja, doch, ich weiß, was du meinst. Irgendwie oben ist alles gemütlicher gefühlt.
Ja, irgendwie schon. Aber jetzt ist es nicht so, dass wir diese Landungskapseln verfolgen und mit auf den Planeten gehen würden, um dort die Szenerie weiter zu verfolgen, sondern jetzt springen wir nochmal in die Vergangenheit und springen, also nicht weit in die Vergangenheit, aber jetzt wechselt die Szenerie nochmal und zwar dorthin, wo wir am Kapitel 3 geendet sind, nämlich zu dem Logentreffen. Das hatten wir nämlich noch gar nicht behandelt.
Das stimmt. Der Axiomant hatte Loken ja gefragt, nee, nicht gefragt, er hat ihn eigentlich darum gebeten, einmal an dem Logentreffen teilzunehmen und sich ein eigenes Bild von dem Ganzen zu machen. Und Loken hat ja mehr oder weniger widerwillig zugesagt, aber er hat gesagt, ja, weil du mich fragst, komme ich dann mal mit.
Das Treffen findet in einem alten Frachtraum statt. Loken muss seine Münze zeigen, die er vom Axiomant bekommen hat. Und dann muss er sein Gesicht zeigen und er muss sein Messer abgeben. Aber er kann rein theoretisch jederzeit gehen. Also ja. Es ist kein Zwang, dass er da jetzt irgendwie bleiben muss. Richtig wohl fühlt er sich dabei aber nicht. Er ist sehr angespannt und es sind Astartes aller Ränge anwesend. Darunter ist der Torkadon, dann haben wir den Lyxedire, den Vipus, der ist da. Und alles in allem sind es ungefähr so 32 Astartes in dem Raum.
Das wirkt auf mich alles wie in so einem Gewölbekeller, in dem eine Fantasy-Taverne stattfindet, in der sich alle Leute aller Ränge, aller Rassen und Klassen irgendwie treffen und gemeinsam unterhalten und essen und trinken und irgendwie feiern.
Es hat sowas von so einer D&D-Taverne, ja?
Genau, so kommt es ja vor. Obwohl natürlich so ein bisschen das Geheimnisvolle und das Verbotene in Anführungszeichen mitschwingt, zumindest mal für Loken. Für die anderen scheint es aber relativ normal zu sein. Und damit Loken das besser versteht, geht sogar Eckadon auf ihn zu. Weißt du noch, wer das ist?
Nee.
Eckadon war einer von dem Trupp, oder ich glaube sogar der Anführer des Trupps, der in dem Turm auf 6319 war und kurz nach ihm angekommen ist, oben bei diesem falschen Imperator.
Ah, das war das Kapitel, das du gelesen hast, ne? Das ja. Ich nicht mehr nachgelesen habe.
Genau das. Ja. Also Eckadon berichtet, dass er eigentlich seit diesem Ereignis böses Blut zwischen Loken und sich gesehen hat, weil Loken ihm halt zuvor gekommen ist an der Stelle. Und er hat eigentlich außer im Krieg keine Gelegenheit und keine Chance, sich überhaupt mit ihm auszutauschen, außer jetzt und hier zum Beispiel. Und damit will er betonen, dass das böse Blut eigentlich jetzt weg ist und die beiden sich ja auf normaler Ebene unterhalten können und es damit auch keine Feindseligkeiten mehr geben muss.
Alle diese Astartes wollen Loken in die Loge aufnehmen, obwohl sie seine Meinung über die Loge kennen. Also er wird nicht gezwungen, aber er wird auch gebeten, nichts nach außen zu tragen. Was er in der Loge hört, soll in der Loge bleiben und dies wird er auch gebeten zu respektieren. Sie hätten ihn nicht gebeten, teilzunehmen, wenn sie in letzter Zeit nicht gemerkt hätten, dass er sich verändert hat. Und hätte sich seine Stellung nicht geändert oder noch besser, hätte er die Münze nicht bei Jubas Hinterlassenschaft gefunden, hätten sie ihn wahrscheinlich nicht eingeladen. Was für mich so alles in allem irgendwie aber sich darauf konzentrieren lässt, dass er hat halt die Münze von Jubal gefunden.
Ja.
Also das Ganze, was sie vorher, so vorher erzählen, kannst du alles weglassen. Ne? Also hätte die Münze nicht gefunden, wäre er jetzt nicht in der Loge.
Genau. Sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus, egal wie sie wollen. Und statt sich Loken jetzt als Feind zu machen, weil er ja gesagt hat, er will gegen die Loge vorgehen, versuchen sie, ihn als Freund zu gewinnen.
Loken erkennt den Eigennutz hinter den Worten der Mitglieder und spricht sie auch direkt drauf an. Ja. Also sie leugnen ihn aber auch nicht und machen ihm klar, dass sein Widerstand gegen die Loge schlecht für die Legion wäre. Weil selbst Horus weiß von dem Bruderbund, also wie die Loge auch genannt wird, und der sieht ganz gerne mal darüber hinweg, weil er den angeblichen Vorteil davon sieht.
Ja, das entsetzt Loken so ein bisschen. Einerseits. Andererseits gibt ihm das auch zu denken, weil es geht ja um Brüderlichkeit unter Kriegern, egal welchen Rang sie belegen. Und das hat durchaus Vorteil, das stellt er, glaube ich, jetzt auch schon fest.
Grund, laut Torkadon, warum sie sich treffen, ist, dass der Imperator selbst nicht weiß, was Bruderschaft sei. Also der steht so weit über den Menschen und so weit über den Astartes und sogar so weit über den Primarchen, dass er niemanden hat, den er Bruder nennen könnte. Und aus dem Grund, weil der Imperator kein Verständnis dafür hat, haben sie diese Loge und diese Bruderschaft gegründet, weil sie festgestellt haben, wie du auch schon gesagt hast, dass so ein soziales Miteinander durchaus Vorteile oder Vorzüge haben kann.
Deshalb nennt der Imperator seine Primarchen ja auch nur Kinder und nicht Brüder. Und hier in der Loge sind sie alle sehr, sehr offen, jedem gegenüber.
Über die Ränge hinweg auch.
Ja.
Also es existiert hier an der Stelle quasi kein Rang. Also es wird auch weiter ausgeführt, dass sich in der Loge die Brüder jeden Ranges treffen und ohne Grenzen Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. Also diese Logen sind auch wohl älter als 1000 Jahre und seit der Gründung der Legion existieren die wohl schon. Austausch von Wissen und Erfahrung fördert auch Verständnis zwischen den Rängen. Und nach diesen Ausführungen wird Loken dann aber auch gefragt, ob er gehen oder ob er bleiben möchte. Das hört sich für ihn erstmal nicht schlecht an und er bleibt dann erstmal noch eine Weile.
Mhm. Was wir jetzt die ganze Zeit noch nicht erwähnt haben, ist, das kann ich nicht sagen. Das wird mehrfach zitiert, also der Satz, das kann ich nicht sagen. Und der bleibt Loken sehr stark im Gedächtnis hängen, denn im Grunde genommen ist das die universelle Antwort, weil eigentlich weiß jeder, dass es die Loge gibt, aber immer wenn jemand zur Loge befragt wird, soll man eben antworten, das kann ich nicht sagen, um genau. Das Ganze dann so, geheim zu halten.
Ist so ein bisschen wie Fight Club, ne?
Genau.
Die erste Regel des Fight Clubs ist, man redet nicht über den Fight Club und das ist hier quasi diese Parole, das kann ich nicht sagen.
Ja.
Loken stellt dann fest, dass alles gar nicht so schlimm ist. Es gibt keine Rituale, wie er befürchtet hat. Es gibt keine Opferungen. Und das Ganze hat auch nichts Dämonisches. Es ist einfach ein netter Kneipenabend mit Kumpels. Wie du auch schon gesagt hast, ist halt so eine D&D-Kneipe. Und das stellt Loken jetzt auch gerade fest.
Nichts Dämonisches und auch nichts Religiöses, weil da legt er auch großen Wert drauf.
Natürlich, nichts Religiöses. Wir sind ja noch in der Ära, wo alle noch sehr bedacht drauf sind. Weil der Imperator es ja auch so möchte, dass es halt keine Religion gibt. Der Aximann spricht dann auch mit Loken und erzählt dann auch dem Loken, dass die Idee des Murnivals wohl in der Loge entstanden sei.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Habe ich auch gelesen. Weil das Murnival ja im Endeffekt auch so ein kleiner Bund untergleichen ist, was ja Abaddon auch relativ früh betont hatte, dass sie quasi, obwohl er der erste Captain ist, innerhalb des Murnivals alle gleich sind.
Die Loge ist Auszeit und Freizeit und vor allem die niederen Ränge brauchen einen Freiraum, um auch da unbeschadet sprechen zu können. Und Loken möchte ihnen dann auch gerne zuhören. Das ist, in der Loge haben sie dann auch wirklich die Möglichkeit, kann man es einfach mit vergleichen, wenn man halt irgendwie so einen Chef hat, dem man vielleicht sonst nicht alles sagen kann und hat dann quasi die Gelegenheit, mit ihm auf Augenhöhe zu sein und einfach mal Sachen präsentieren zu können, was man sich vielleicht sonst so im Tagesgeschäft nicht traut. Und also, das ohne, kann ja von Vorteil für beide Seiten sein. Ohne Konsequenzen, das ist das Wichtige daran. Ja.
Ja. Ja gut, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er am Ende quasi zwei Begegnungen hat. Nämlich einmal mit seinem guten Freund Vipus, der so ein bisschen zurückhaltend oder schüchtern irgendwo sitzt und zuerst gar nicht so richtig traut, mit Logan zu reden, weil er eben von Anfang an der Loge war und Logan das auf keinen Fall irgendwie preisgeben wollte. Wobei Logan dann aber sagt, er ist sein bester Freund. Mit wem soll er sonst offen reden können?
Ich habe das natürlich anders verstanden.
Ja, wie hast du es
Ich
verstanden?
habe. Also, ich habe es so verstanden, weil der Vipus ja Lokens Unterleutnant, oder ich kenne den Rang nicht, aber es ist auch ein verschiedener Rang unterhalb von Loken, ne, in Lokens Einheit. Weil Vipus ja selbst Teil der Loge ist, hat er sich halt nicht getraut, mit Loken darüber zu reden, weil Loken die Loge ja die ganze Zeit auch verurteilt hat. Und jetzt hat er halt die Gelegenheit, offen zu sprechen, weil Loken jetzt auch in der Loge ist. Ne. Das befreit den Vipus so ein Stück weit.
Das
Ja,
stimmt.
also, das mit der Freundschaft hatte ich so gar nicht gelesen. Vielleicht habe ich es auch überlesen.
Ja, ich meine, am Schluss kommt es nur in einem Satz oder in einem Nebensatz vor.
Dann habe ich es überlesen.
Wobei sich das, was du gesagt hast und das, was ich gesagt habe, ja nicht zwingend gegenseitig ausschließt. Also, was du
Nö,
gesagt
nö,
hast,
nö.
das begründet ja, warum er so ein bisschen scheu ist und erst gar nicht mit ihm reden will. Und ich stelle mir den wie so ein kleines Kind vor, das sich nicht traut.
Was jetzt auch nicht so einem Krieger entspricht, aber
Nicht
naja, wir haben ja schon
unbedingt.
öfter schon festgestellt, dass die Astartes hier irgendwie anders sind, als unser Eindruck war nach 40K, ne?
Genau. Auch in Secret Devil übrigens. Ich habe die Folge gesehen.
Ja. Ja, wenn man Secret Level, also diese Amazon-Kurzfilmserie sieht, wo ja ein Teil auch sich um Warhammer 40k dreht, das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was wir hier lesen. Also das ist ja. Die zeigen ja keinerlei Emotionen. Gut, ist auch ein relativ kurzer Ausschnitt jetzt wieder, ne? Aber auch wenn du irgendwelche Spiele spielst, die ja auch alle irgendwie Games Workshop abgenommen sind, ne? Also kommt dir sowas irgendwie nicht unter.
Ja, wobei, wenn du dich zurückerinnerst an den Kampf zwischen Logan und Jubal oder dem besessenen Jubal, von der Beschreibung her passt das schon so ein bisschen in das, was wir von den 40K-Sachen kennen, oder?
Das ist richtig. Ich müsste mal ein 40K-Buch lesen und mal gucken, ob es dort ähnlich ist, wie es hier beschrieben ist.
Stimmt,
Oder
ja.
ob sich das halt wirklich komplett dreht in den 10.000 Jahren. Keine Ahnung. Okay, aber wir erfahren auch noch, dass der Vipus die Medaille hat nicht verschwinden lassen. Es war wohl jemand anderes.
Wobei ich mir nicht aufgeschrieben habe, wer.
Nee, ich auch nicht. Steht auch, glaube ich, nicht da.
Nee, wir wissen nur, dass es
Nee.
Hippos nicht war.
Und es bleibt auch erstmal offen, wer die Medaille hat verschwinden lassen. Und dann endet das Treffen auch schon. Und dann passiert was, was ich. Also, wir haben jetzt gerade eben schon drüber gesprochen, dass das alles nicht so reinpasst, wie wir uns 40K vorstellen oder wie das bei uns ankommt. Aber jetzt verhalten sich die zwei ja echt wie Schuljungs.
Genau, denn in meinem Kopf rennen die beiden, in Anführungszeichen, Freunde, wobei beide Logan und Torgadon sein sollen, laufen quasi im Hopserlauf raus und klatschen noch einmal ab. So war das in meinem Kopf.
Also, ja, sie rennen halt wirklich durch den Gang und versuchen oder wetteifern miteinander, wer höher springen kann. Also, wer die Rohre oben an der Decke berühren kann. Also, ganz seltsam.
Ja, seltsame Bilder im Kopf auf jeden Fall.
Ja, vor allem, weil ich halt immer noch den Eindruck habe, dass die halt in ihrer vollen Kampfrüstung da unterwegs sind. Das ist ja noch absurder. Sind sie, glaube ich, nicht. Also, wir haben wahrscheinlich schon irgendwie Zivilklamotten an. Und halt keine Mark 5 oder Mark 6 Rüstung. Oder Mark 4, keine Ahnung.
Vier ist es, glaube ich, ja.
Aber trotzdem, absurde Szene. Also trotz der zerstreuten Bedenken hält Loken am Ende an seiner Befürchtung fest, dass eine so gut verborgene Organisation wie die Loge etwas verbergen könnte, was vielleicht nicht ganz so harmlos ist, wie das, was er jetzt halt kennengelernt hat. Also die Offenherzigkeit, die Freundschaft, die Kollegialität. Das sind so alles die positiven Aspekte. Aber dass man sowas dann doch dazu nutzen kann, etwas zu verbergen oder halt etwas innerhalb der Truppe zu verbreiten, ohne offen zu legen, wo es herkommt, wie zum Beispiel das Monival, wusste man ja auch nicht, wo es herkommt, hält er trotzdem für sehr bedenklich.
Das heißt, seine Ängste oder Befürchtungen, die er hatte, sind zwar mehr oder weniger zerstreut, aber so ein Rest Skepsis bleibt dann doch noch bei dem leider sehr vernunftbegabten Logan.
Und auf die Frage, ob er wiederkommt, antwortet er mit dem, was er auch schon eben gesagt hast, mit der Regel, der der Loge auferlegt wird, was er auf solche Frage antwortet, und das wäre?
Das kann ich nicht sagen.
Was halt mit dem ganzen Rumgehüpfe und Rumgespringe vorher halt schon so ein bisschen augenzwinkert ist und so viel heißt, wie klar komme ich wieder.
Habe ich auch so verstanden, ja.
Aber diesmal fand ich die Kapitel echt cool gemacht. Ne? Also auch wenn wir das erste Kapitel jetzt mal wieder sehr großzügig ausgespart haben. Ne? Also fand die beiden sehr schön gestaltet. Kapitel 4 treibt die Handlung auf dem Planeten noch ein bisschen nach vorne. Und Kapitel 5 vertieft die Charaktere, vor allem den Loken auch mal wieder. Und zeigt auch jetzt nochmal andere Charaktere. Also fand ich beide sehr cool diesmal.
Ja, das stimmt. Ich fand im ersten fand ich es eigentlich ganz nett, mal den Eidolon. Nee, Eidolon lernt man eigentlich nicht richtig kennen, aber man lernt die wichtigsten Wesenszüge anscheinend von ihm kennen, nämlich dass er ein arrogantes Arsch ist. Und ohne zu viel zu verraten, das wird er noch zu spüren bekommen.
Okay, dann weißt du schon mehr als ich.
Ja, ich musste ein bisschen weiterlesen. Das macht Spaß, weiterzulesen.
Okay, hast du noch etwas zu ergänzen? Hast du noch was gefunden an Fremdwörtern?
Nee, wollte ich auch gerade. Das war meine Ergänzung eigentlich. Ich habe keine gefunden, zumindest sind mir keine neuen aufgefallen.
Ich habe auch nichts zu ergänzen, außer dass wir kurz vorm Jahreswechsel stehen und ich allen da draußen und natürlich auch dir, Thomas, ein frohes neues Jahr wünsche. Feiert schön. Wir hoffen, es hat euch heute auch wieder gefallen. Lasst uns eine Bewertung da, gerne auf Apple Podcasts. Könnt auch dort, wenn ihr Bewertung abgeben wollt, einen Account erstellen. Den kann man hinterher auch wieder abmelden, aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, weil es uns auch hilft, den Podcast weiterzuentwickeln. Und wenn ihr uns positiv bewertet, natürlich auch, um ein bisschen mehr Reichweite zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei den True Crime Nights. Und wie immer, Thomas, eine gute Nacht.
Gute Nacht, Kai. Respect!